Wie viele Eier muss man eigentlich haben, im DFB-Pokal beim Elfmeterschießen den Ball so reinzulupfen?
Ja, die Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen. Weiß nicht, ich denke halt andersrum. Ich denke mir, was macht der Torwart? Ja. Der wird ja niemals die Eier haben, einfach stehen zu bleiben im Elfmeterschießen im DFB-Pokal. Und dann habe ich gesagt, komm, es ist mal wieder an der Zeit.
Er wirkte schon so hippelig, der Torwart.
Und Gott sei Dank klappt er dann auch.
Ja, ja.
Ah, sonst, ja.
Wir haben ja auch gesessen und dachten so, alter Schwede, ey, wenn das Ding nicht klappt, dann... Ja. Aber war geil.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Heute mit einer absoluten Highlight-Folge. Ihr habt es schon bei uns bei Instagram und bei Discord gesehen und auch vielleicht schon in der letzten Folge gehört, wo wir es angeteased haben. Heute,
das haben sogar welche erraten, obwohl wir ja eigentlich gar nichts gesagt haben.
Ja, aber heute zu Gast unser Starspieler Sonny Kittel. Herzlich willkommen.
Danke.
Starspieler. Ne?
Starspieler ist übertrieben.
Ja, ein Leistungsträger, kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich mit auch dabei ist Muchel.
Moin, moin, moin.
Und Kai ist auch dabei.
Moin, moin.
Es könnte sein, dass Kai gleich los muss. Er hat noch es angekündigt, aber er wollte es natürlich nicht nehmen lassen, Sonny ein, zwei Fragen zu stellen. Also wir sind sehr gespannt, Kai, was du vorbereitet hast. Wir können ja mal, ich würde mal sagen, so ein bisschen chronologisch sozusagen dein Leben durchgehen. Sonny, was du
das bisher. Das klingt so immer so hart, ne? So das Leben durchgehen.
Ja, aber es war ja bisher schön, denke ich mal. Also kann man das mal so einmal ein bisschen abklappern und dann natürlich auf die Zeit beim HSV eingehen. Und dann haben wir noch ganz, ganz viele Hörerfragen bekommen. Da wollen wir auch möglichst viele unterbringen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ne? Achso, Sprachnachrichten haben wir auch noch bekommen.
Also, ja, ja. Oh. Also ich musste ziemlich lachen. Ich durfte schon mal reinhören. Und,
Ja, herrlich, herrlich. Also freut euch auf eine richtig coole Folge. Wir sind bereit und gespannt. Und ich würde mal sagen, Sonny, du kannst dich ja noch mal ganz kurz vorstellen und vielleicht dann in dem Zuge schon mal anfangen, wo du denn das Fußballspielen erlernt hast.
Ja, mein Name ist Sonny.
Ja, gut.
Und geboren bin ich in Gießen, in Hessen.
Nähe Frankfurt.
Für alle, Frankfurt, genau. Halbe Stunde, 40 Minuten von Frankfurt entfernt. Hab da angefangen, Fußball zu spielen mit 3, 4 Jahren. Und da auch beim VfB Gießen meine ersten Schritte gemacht im Fußballverein. Und dann ging es aber relativ schnell nach Frankfurt. Mit 6, 7 war ich dann schon da und bin da die Jugendmannschaften durchlaufen, bis ich dann mit 17 meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe.
Auch die Jugendmannschaften beim DFB, ne? Hast du dann auch durchlaufen? Ich habe hier parallel immer so eine Statistik auf, also U16, 17, 18 und auch 20 hast du überall Spiele gemacht. Bei Frankfurt, ja, die Zeit war wahrscheinlich super schön, aber auch turbulent, ne? Also du hast dann debütiert, ich glaube, unter dem Trainer Skibbe, ne?
Genau.
Ja. Hast du zudem so einen besonderen Draht irgendwie damals gehabt? Weil manchmal ist es ja so, ne, wenn man irgendwie anfängt, der Trainer, der einen dann entdeckt, in Anführungsstrichen, oder war aber ein Trainer wie jeder andere auch, ne?
Ja, so jetzt zurückblicken würde ich da schon so sagen. Natürlich besonders, weil er der Trainer war, der mir die Debüts im Pokal und in der Liga gegeben hat. Und das in einem sehr frühen Alter. Und da ist man schon sehr dankbar, auf jeden Fall, dass ein Trainer damals, ja, man sagt immer, die Eier hatte oder eben das Vertrauen hatte in einen. Und ja, deswegen natürlich besonders, aber wir haben jetzt nicht bis heute irgendwie engen Kontakt oder so. Ja.
Ich habe nochmal eine Frage direkt zu der Zeit davor. In den U-Mannschaften bei der Nationalmannschaft, hast du das Gefühl, dass das immer so eine zusätzliche Förderung ist, die man dann im Verein vielleicht nicht genießen kann? Weil im Amateursport würde ich jetzt sagen, es ist immer unglaublich viel professioneller bei der Nationalmannschaft. Aber im Fußball kann ich mir vorstellen, beinhaltet das gar nicht nur positive Effekte. Also dass du da vielleicht auf eine andere Position gestellt wirst, dass du da doppelte Einflüsse vom Trainer hast. Der eine Trainer will so, der andere so, dass du vielleicht eine andere Belastung hast, keinen Fokus auf den Verein hast oder, also Frage insgesamt ist eher, kann man das fast ausschließen und sagen, nein, nein, das hat schon nur positive Effekte, die U-Mannschaften zu durchlaufen oder auch negative Effekte?
Ich würde schon sagen, dass es nur positiv hat, also auf den ersten Blick jetzt. Man erreicht dann nochmal einen anderen Status auch in seinem Verein. Viele Nationalspieler gibt es dann ja nicht und du bist dann vielleicht einer oder zwei aus deinem Verein oder aus der Umgebung und dann hast du erstens im Verein einen anderen Stellenwert und wenn du natürlich dann auch Stammspieler bist bei der Nationalmannschaft, dann weckt das natürlich auch Interesse an deiner Person und wirst natürlich nochmal mehr beobachtet oder also an sich ist es schon was Besonderes und es fühlt sich auch in dem Moment sehr gut an.
Also hast du da auch rein technisch nochmal, also das verstehe ich total, also dass man mental sozusagen und auch von dem zusätzlichen Konkurrenzkampf nochmal an dem wächst, aber hast du auch rein technisch vielleicht, also du hast ja, bist ja ein sehr guter Freistoßschütze und so weiter, hast du da vielleicht auch noch zusätzliche Sachen bei der Nationalmannschaft gelernt?
Ich würde sagen, im taktischen Bereich auf jeden Fall. Mhm. Technisch, wenn du dann 16, 17 bist, 15, glaube ich jetzt nicht, dass du dann nochmal extrem viel so an deiner Art von Fußball dazulernst oder änderst. Klar lernst du jeden Tag dazu, aber dein Stil an sich.
Der kommt vorher?
Der kommt wahrscheinlich schon mit der Geburt so oder mit den ersten Schritten auf dem Bolzplatz oder so.
95% wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das andere, ja, das kommt dann irgendwann im Verlauf dazu. Aber klar triffst du auch auf Leute, auf die du sonst vielleicht nicht treffen würdest bei der Nationalmannschaft. Wie, keine Ahnung, irgendwelche Techniktrainer, die schon mit absoluten Legenden oder Stars zusammengearbeitet haben. Und die geben dir das natürlich weiter und das saugst du auf oder saugst es halt nicht auf, wie du halt bist dann vom Charakter. Und das sind alles so Lernprozesse, die du dann mitnimmst. Ja.
Und ganz kurz, weil das Stichwort fand ich super interessant, Bolzplatz. Bist du noch so ein Bolzplatzkicker? Hast du da ein paar Elemente aktuell noch in deinem Spiel? Ich finde schon, also ab und zu spielst du dann auch mal als Künstler, bist du dann schon mal enger im Zweikampf als andere, ne?
Ja, das sagt der eine oder andere so über mich. Ich glaube, es wird schon noch mehr gehen, aber man reift ja auch irgendwann so mit der Zeit. Viele sagen, man sollte dieses Unbekümmerte einfach nicht verlieren, aber ich muss schon sagen, aufgrund meiner ganzen Verletzungshistorie und so weiter, habe ich schon in meinem Spiel schon das ein oder andere verändern müssen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das ein oder andere Mal sieht man schon, dass ich auf der Straße bist, denn das Fußballspiel gelernt hat.
Du hast ja gerade schon angekündigt, du hast eine große Verletzungshistorie. Du hast mit 17 Jahren, meine ich, debütiert. Und
gegen den HSV.
Echt? Gegen den HSV?
Ja.
Okay. HSV hat aber gewonnen, ne?
Natürlich.
Wie so oft.
In Frankfurt, ja.
Aber in der gleichen Saison hast du dich dann auch verletzt. Warst du ja maximal 18 sozusagen, also
genau,
so ein Dreivierteljahr später, glaube ich, so eher zum Ende der Saison hin und direkt auch eine schwere Knieverletzung, das war das Kreuzband, ne?
Genau, ja.
Was war da los? War erstmal Weltuntergang bei dir?
Ja, klar. Also zuallererst, wie gesagt, ich war 18, ein kleines Kind jetzt rückblickend. Du befasst dich ja nicht mit solchen Dingen, also klar denkst du, okay, oder hörst mal, ja, Knieverletzung oder keine Ahnung, irgendwas und sagst, ja, mir wird das ja eh nicht passieren irgendwie. Und das war für mich und für meine Familie natürlich komplettes Neuland und Riesenschock. Und dann siehst du ja erstmal, was das Ganze mit sich bringt, dass du operiert werden musst, dass du dann 6-7 Wochen Krücken hast, dass du brutale Schmerzen hast, dass für dich erstmal eine Welt zusammengebrochen ist. Und
das in einem Alter, wo man ja eigentlich nur buffen will, ne?
Genau.
Ja.
Und wo du sagst, wenn ich jetzt noch zurückblicke, denke ich, wie geil habe ich mich damals gefühlt vor der Verletzung. Ja. Wie gut war ich drauf, wie unbekümmert. Das war auch 2-3 Tage vor dem Spiel gegen Bayern, wo ich auch gespielt hätte. Und das war halt schon so war schon ein Riesenschock. Aber ja, irgendwann geht es dann auch weiter.
War es das rechte oder das linke Knie?
Das rechte.
Ja. Und du bist ja beidfüßig. Spürst du es so 1-1? Du schüttelst schon den Kopf. Also bist du eher rechts oder eher Linksfuß dann doch?
Ja, ich würde schon sagen rechts. Viele sagen immer, sie wären beidfüßig. Gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige. Aber ja, ich denke, ich kann auch ganz gut mit dem linken Fuß oder Bein umgehen. Aber Freistöße oder Elfmeter schieße ich dann schon mit rechts.
Okay, okay. Ja, weil ich habe mich jetzt gerade in Nürnberg, hatte ich nämlich da, bis du einmal nach links rübergezogen hast, übers Tor geschossen, da dachte ich so, das war jetzt aber sein schwacher Fuß oder war es sein starker? War nämlich auch am Überlegen so, welches ist denn jetzt? Aber Freistöße, wie du gerade sagst, schießt du mit rechts.
Ja. Okay, krass. Und um nochmal auf die Zeit in Frankfurt, da warst du von 2010 bis 2016 und in der Zeit hast du, glaube ich, 3 Knieverletzungen. Also es ist ja nicht bei dem Kreuzbandriss geblieben, dann hast du noch zweimal quasi einen Knorpelschaden gehabt. Und so nach dem Motto, du hast dich immer wieder zurückgekämpft, dann kam wieder die Verletzung und nie so einen richtigen Flow gehabt. Wie, weiß ich nicht, bist du danach dann noch stärker zurückgekommen oder hast du dann gesagt, okay, jetzt erst recht, jetzt hat es mental so viel mit mir gemacht oder...
Oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, Fußball, ey, sorry, aber ich hänge die Schuhe an den Nagel.
Weil das ist ja schon mit das Beschissenste, was einem als Fußballer passieren kann.
Wenn man hier die Verletzungshistorie sieht, das ist ja...
3 Knieverletzungen ist schon...
4.
Ja,
4. Auch das noch. weil du es gerade sagst, hatte ich irgendwann dann die Schnauze voll vom Fußball. Das war nach der 4., weil das dann das andere Knie war.
Ja.
Und das erste Mal dann auch. Aber ja, fangen wir nochmal von vorne an. Die Knorpelschäden war dann wieder Neuland für mich. Ich dachte, irgendwann wird das Knie dick. Und dann dachte ich, was ist das denn jetzt? Dann gehst du wieder zum Operateur, dann erzählt er dir wieder was von Operation und was weiß ich. Und dann fällst du auf einmal wieder 7-8 Monate aus. Und dann befasst du dich natürlich viel mehr mit solchen Verletzungen, mit deinem ganzen Körper dann auch. Weil auch als ich 18 war, mein Kreuzband das hatte, gut, dann hatte ich den, aber so bewusst mit deinem Körper sich dann auseinandersetzen, machst du ja trotzdem nicht in dem Alter. Mhm. Da hast du ja immer noch andere Sachen im Kopf oder bist vielleicht zu naiv oder was auch immer. Und aber wie gesagt, von Verletzung zu Verletzung musste ich das tun. Ja. Und will jetzt nicht sagen, ich habe Gefallen daran gefunden, aber ich glaube, es hat mir auf irgendeine Weise auch gut getan als Mensch und vielleicht auch ja einfach für meinen Kopf habe ich viele Dinge, neue Dinge dazugelernt. Aber trotzdem war das eine absolute Katastrophe für mich und totale Scheiße, weil es einfach alles gebremst hat. Und ich mich, wie gesagt, nach jeder Verletzung, nach jeder Reha wieder zurückgekämpft habe und dann noch relativ schnell wieder mich in den Fokus im Verein gespielt habe und auch die Chance wieder bekommen habe. Weil ich, wie gesagt, ich war ja immer noch jung eigentlich, als ich dann immer wieder zurückkam, war ich ja 20, 19, 21.
Alle Verletzungen mit Fremdeinwirkung oder auch
Kreuzbandriss war Zweikampf im Training. Da kann eigentlich nichts passieren. Ja. So langer Schritt, will den Ball blocken, auf einmal macht es klack, klack. Und die anderen Verletzungen waren, oder die Knorpelschäden waren eher Folgeverletzungen vom Kreuzband. Mhm. Und eigentlich auch naiv und dumm, der zweite Knorpelschaden war bei einem Hallenturnier, ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, Blechercup und so weiter im Winter.
Gibt's nicht mehr, ne?
Die Hallenturniere. Echt schade. Und ich fand die halt so geil, die Turniere immer. Ich war so
hat auch was vom Bolzplatz, oder?
Genau, und hab es immer geliebt, auch in der Jugend in der Halle zu spielen und hab gesagt, geil, da will ich auch irgendwann mal auflaufen und auf Kunstrasen in der Halle, das war schon so immer mein Traum, ich das immer geguckt habe im Winter.
DSF wurde es immer übertragen, genau, natürlich,
War schon cool.
Hasseröder.
Ja. Hasseröder,
geiles Bier damals.
Da wurden die Spieler haben getrickst so, und das war ein anderer Fußball, das hat einfach geschockt.
Ich sehe es auch so, ne? Also es bringt dir auch weitere technische Fähigkeiten, die du im Training dann vielleicht nicht ganz so einfach dir beibringen kannst. Ne?
Im Endeffekt war es auch so, es war unnötig. Gerade nach meiner Vorgeschichte dann schon, ich war 19 oder 20 und habe 2 schwere Knieverletzungen gehabt, dann spielst du da nicht, fertig, egal wie geil es ist. Aber ich stand damals auch eigentlich kurz vorm Wechsel, das habe ich auch schon mal gesagt, ich wäre zu Pauli gegangen.
Nein!
Ja, muss ich jetzt sagen.
Hat ja auch was
Positives. So, das war die Folge mit...
da hattest du, wann war das?
Wann war das? War vor dem...
Vor Ingolstadt? Nee.
Das war vor dem zweiten Knorpelschaden.
Ja, also 2013, ungefähr 2013, 2014.
Irgendwann dann im Winter, wäre es im Winter soweit gewesen. Ich hatte eigentlich schon den Vertrag vorliegen, habe gesagt, okay, ich will nochmal das Hallenturnier spielen und es so jedem beweisen und zeigen, so, weil man halt so war in dem Alter noch.
Völlig zu Recht, völlig zu Recht.
Und dann habe ich mich gegen Kickers Offenbach, war das sogar noch, Derby, habe ich mich wieder verletzt, habe es direkt gemerkt auch. Und dann war ich aber, ich glaube, 10 Monate oder so raus. Mhm. Und das war auch so der erste Moment, wo 98% gesagt haben,
du musst umdenken.
Es macht keinen Sinn mehr. Also
du musst jetzt wie Leibe Friseur werden.
Genau. und das war schon hart,
ja. Hast dich dann durchgeackert? Wer hätte einen Plan B gegeben? Also ich meine, klar, gibt es ja immer irgendwie, aber...
Klar geht's Leben immer irgendwie weiter, aber ich habe, für mich gab es keinen Plan B, für mich gab es nur Plan A. Ich komme zurück und muss es mir und allen Leuten um mich herum zeigen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, klar war ich irgendwie mal da und da zu sehen, aber mir selbst noch nicht so bewiesen habe.
Ja. Gab oder gibt jetzt ja sozusagen auch ein Happy End und irgendwann hast du dann Frankfurt mal komplett hinter dich gelassen und bist dann zum Ingolstadt gewechselt, FC Ingolstadt, und da warst du 3 Jahre so circa, ne?
Genau.
Wie war das da? War das alles so ein bisschen so eine Nummer kleiner und ein bisschen ruhiger? Man konnte ein bisschen so für sich und oder wie war die Zeit da?
Ja, es war auch schwierig überhaupt dann zu dem Zeitpunkt einen Verein zu kriegen.
Entschuldigung, ich muss einmal ganz gerade sagen, das finde ich krass, weil wir hatten mit Jonas Meffert ja auch die Folge gemacht und der hatte auch mal irgendwie so eine Phase, wo er sich verletzt hatte und dann, ich glaube, er war ein Jahr raus und dann war echt so, okay, nimmt mich noch irgendein Verein und dann hat er irgendwie so glückliche Zustände, dass irgendwie in Kiel dann was frei wurde, weil der Sechs hatte sich verletzt und
hat sich noch irgendwo auf dem Golfplatz getroffen und
ja, es war wirklich aber irgendwie eine wilde Nummer, weil er dachte auch so, jetzt muss ich entweder aufhören oder 4. Liga anfangen oder sowas. Also das dann schon kann dann richtig schnell gehen manchmal, ne?
Genau, und dann hatte ich halt das Glück, dass die den Mut jetzt hatten, mich zu verpflichten und da war mir auch alles egal, wie lang der Vertrag ist, wie viel ich verdiene. Ich wollte einfach nur die Chance kriegen. Und hatte dann das große Glück und das war einfach der Moment, der eigentlich so, oder die Phase, die meine Karriere vielleicht auch gerettet hat, dass ich auf Dr. Farb getroffen bin und sein Team. Und die haben mich einfach nochmal komplett aufgebaut dort. Und
aber seitdem, aufgebaut im Sinne von, dass sie dir mitgegeben haben, wie du mit deinem Körper umzugehen hast, wie du ihn verstehen musst und wie du dich am besten trainierst.
Ja, ich würde schon sagen, dass ich schon vorher schon mich sehr intensiv dann um meinen Körper bemüht habe und gearbeitet habe, aber die haben es halt nochmal auf eine andere Form gemacht, in einer anderen Form. Die haben mich einfach erstmal versucht, stabil zu kriegen, auch vom Kopf dann, weil es ist nicht leicht, wenn du dann 4-mal schwer operiert, schwere Verletzungen hattest und so schwere Operationen hattest, deinem Körper zu vertrauen. Und es war eine mentale und eine körperliche Sache, oder eine physische Sache und wie gesagt, dem bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Ja.
Begleitet er dich noch?
Ja, ich bin jetzt nicht mehr so oft bei ihm, aber...
Wie man sieht an deiner Verletzungshistorie auf jeden Fall, ja.
aber das, ja, man muss schon dranbleiben auf jeden Fall und aber wir sind in sehr, sehr engen Kontakt, ja.
Also würdest du sagen, einer, der dich so in deiner Karriere, einer der wichtigsten Personen, die
auf
dich...
Auf jeden Fall, ja. Mit der wichtigste,
ja. Ah, cool. Also da in den 3 Jahren von 2016 bis 2019 bei Ingolstadt so dann die Stabilität quasi wieder zurückgefunden, sich wieder neu in den Fokus gespielt und dann klopft.
Wo stellt man, wo muss man sich in den Fokus bringen? Natürlich, um zum HSV zu kommen.
Ja, dann klopft der große HSV an, vielleicht die größte Ehre für einen Fußballer in ganz Deutschland.
Aber bist du, also du kommst aus Gießen, bist da geboren. Was ist man da? Ist man da Frankfurt-Fan? Wächst man da mit der Eintracht auf?
Eigentlich schon, ja, würde ich schon sagen. Ja. Bei mir gut, ich war ja 6-7, mit 6-7 war ich schon bei der Eintracht. Und wenn du alle Jugendmannschaften durchläufst, dann safe. Ist das
klar. Und verfolgst du die Eintracht jetzt noch viel? Also ich gerade jetzt so in den letzten Jahren international, was die so abreißen, ist schon... Also
ich bin schon ein großer Fan, muss man schon ehrlich sagen. Und klar, was die abgerissen haben in den letzten Jahren, ist schon geil, ja.
Ganz kurz, weil wir jetzt körperlich durchgegangen sind, die Karriere beratertechnisch, auch immer mit einem Berater die Karriere durchgegangen. Viele haben ja dann in der Familie auch jemanden, der sie vertritt, oder ich hatte jetzt bei dir rausgehört, dass du da auf jeden Fall am Ende auch immer das letzte Wort hast und sagst, okay, der Vertrag, da ist mir jetzt egal, wie die Konditionen sind, da wolltest du nur spielen. Bist du mit einem Berater durch die Karriere gegangen bisher oder hast du öfter mal Wechsel gehabt?
Ich hatte, ganz am Anfang hatte ich irgendwelche, man muss natürlich...
Dahergelaufenen, sagen, aus Mannem, richtig dubios.
War echt wirklich dubios und meine Mama, wir hatten halt keinen Plan, also wenn du dann mit 15, 16 irgendwo auffällst, dann kommen irgendwelche oder kommen sehr viele, die labern dich voll, die legen dann 500 Euro auf den Tisch und dann denkst du, wow, mit den 500 Euro können wir erstmal einen Monat zum Training nach Frankfurt fahren. Mhm. Und dann sagst du, okay, wir machen das mit euch. Mhm. Und so in der Form waren noch die Ersten. Aber krass, dann hast du dann mit der Zeit so festgestellt, okay, es gibt doch seriösere, die vielleicht auch den einen oder anderen Älteren aus der Jugend haben oder schon bei den Profis. Und dann sagst du, gut, wenn die begleiten, dann bleibe ich lieber bei denen oder gehe zu denen. Und dann hatte ich einen Berater, auch bis ich dann nach Ingolstadt gewechselt bin, also kurz vor dem Wechsel nach Ingolstadt. Aber dann habe ich für mich gesagt, wenn ich jetzt nach Ingolstadt gehe, meine Heimat verlasse, so meine Wohlfühloase sozusagen, dann will ich komplett alles auf Null stellen, auch die Leute, die mich beraten, auch wenn das nichts Persönliches irgendwie hat, einfach alles bei Null und dann nochmal von vorn starten. Und so habe ich dann nochmal meinen Berater gewechselt und bin jetzt ja, bei Jugos.
Beste Leben.
Passt auf, besser zu
mir. Ah, herrlich. Und dann, als du zum HSV gegangen bist, war das eine klare Sache für dich oder...
Wie kam das zustande? Also wer war Trainer? Dieter Hecking, glaube ich, ne?
Dieter Hecking, ja. Ja. Also es stand noch nicht mal fest.
Der Trainer, ist ja bei uns häufig gewesen, dass noch nicht feststehen und wie lange.
Ja, das ist korrekt.
Was du gesagt. Wir sind mit Ingolstadt in der Relegation gescheitert. Wir sind dann abgestiegen, auch eigentlich mit dem Kader völlig überraschend. Hatten dann auch in der Saison 5 Trainer. Also
fünf?
5 Trainer, ja. Es war auch...
Wow. Und da hast du gesagt, da ist Wahnsinn. Der HSV nicht weit entfernt von.
Das geht immer so unter, dass andere Vereine auch mal den Trainer wechseln. Ne? Das ist nicht immer nur beim HSV
so. Nee, und dann hatte ich keinen gültigen Vertrag mehr. Hatte auch trotzdem gute Werte, trotz der Abstiegssaison. Und ja, dann habe ich meinen Berater am nächsten Tag eigentlich angerufen, wo wir eigentlich voll noch getrauert haben. Und hat gesagt, du, ich habe gerade mit Dieter Hecking gesprochen und da... habe ich gedacht, hey, Gladbach, aber der hat doch jetzt aufgehört. Und er meinte, der unterschreibt morgen in Hamburg und der wird sich gerne mit dir treffen. Da habe ich gesagt, okay, krass, wann? Und dann meinte er, ja, morgen. Ich habe gesagt, okay, gestern abgestiegen und jetzt morgen treffe ich mich schon mit Dieter Hecking. Und dann haben wir uns mit ihm getroffen und es war das erste Gespräch mit einem neuen Verein oder mit einem Interessenten und es war super, es war richtig gut. Genau das, was ich mir auch so vorgestellt habe. Aber trotzdem brauchte ich ein bisschen Zeit, um das Ganze nochmal zu verdauen und auch die anderen Angebote anzuhören, was auch, denke ich, legitim und richtig ist. Und im Endeffekt war der HSV dann genau das Richtige für mich.
Cool, also das freut uns natürlich. Und mit Dieter war ja eigentlich auch, muss ich sagen, eine ganz coole Saison. Wie immer dann bis zum Schluss, wo es denn nicht ganz gereicht hat. Das war noch die Saison, wo wir richtig furios gestartet sind. Ne? Irgendwie die Hinrunde war Platz 1 oder so und dann hinten raus war es dann nicht ganz so gut.
Ich kann ja auf Dieter Hecking echt nichts kommen lassen, weil ich glaube, das war die Zeit, wo es auch mit Bakker losging. Ne? Mit,
ja,
genau. So, und der hat bei mir so viele Pluspunkte gesammelt, weil er sich so vor die Mannschaft gestellt hat und dieses ganze Thema wirklich so wie so ein Herbergsvater sich da hingestellt hat und gesagt hat, so ey, ne? Ja. Lass mal gut sein so. Und da hat er bei mir unheimlich viele Pluspunkte gesammelt.
Absolut.
Ich habe ihn übrigens am Wochenende im Hotel gesehen und er war nicht gut drauf.
Okay. Nach der Niederlage.
Nach der Niederlage.
Ja, das ist verständlich. Du hast eben schon gesagt, einmal so ganz kurz in so einem Nebensatz, so ja, ich hatte auch noch ganz gute Werte, also ganz gute Statistiken. Meinst du damit so, wenn man jetzt zum Beispiel auf seine eigenen Werte guckt, also wie viele Tore man geschossen hat, wie viele Vorlagen man gemacht hat, oder gibt es da noch die 1000 anderen Werte, die man sich sozusagen irgendwie anschaut oder die vielleicht auch wichtig sind bei einem Wechsel oder für andere Berater oder Manager?
Klar sind das erstmal die Dinge, wo jeder zuerst drauf schaut, Vorlagen, Tore, aber klar gibt es auch Schlüsselpässe und keine Ahnung, der vorletzte Ball. Ich glaube, da bin ich auch nicht ganz so schlecht und von daher, ja, trotz Abstieg, habe ich mich, glaube ich, trotzdem irgendwo ganz gut gezeigt. Ja.
Der vorletzte Pass, da habe ich mal, wir haben eine Sprachnachricht bekommen. Vielleicht passt die hier gerade ganz gut und ich spiele sie mal.
Oh ja, ich habe auch noch was.
Gespannt. Ja, Brudi, ich wollte mal fragen, wer der Bessere bei 2 Kontakten war.
Dein Bruder, Sammy. 2 Kontakte, wer war da der Bessere?
Gute Frage.
Naja, er hat geantwortet. Also seine Antwort weiß ich.
Ja, so wie er ist, gebe ich ihm auch das Selbstvertrauen, dann sage ich Sammy.
Das deckt sich mit seiner Antwort, ja. Der spielt auch Fußball, ne?
Genau,
ja.
In der Oberliga.
Oberliga, ja.
Ja. Aber ich habe dazu auch nochmal eine gefährliche Frage, die auch viele Leute, die gemerkt haben, oh Mensch, Sonny ist bei euch im Podcast, ich habe da mal eine Frage. Und zwar, du bist ja wirklich einer für den vorletzten oder letzten Ball, also auch diese Saison wieder 2 Torvorlagen und so ein, in meinen Augen so ein klassischer Unterschiedsspieler. Und glaubst du, du wärst in einer Mannschaft mit noch besseren Stürmern und noch besseren Mitspielern fast mies. Noch effektiver? Weil ich oft das Gefühl habe, auch im Stadion, dass du Bälle siehst und gerne spielen würdest. Ist mir persönlich jetzt aufgefallen, wo deine Mitspieler dann irgendwie mit dem Rücken zu dir stehen, den Pass nicht gesehen haben und du dann doch nochmal einen Querpass spielen musst, wo du bei einer Erstligamannschaft oder so vielleicht noch mehr zur Geltung kommen würdest. Wie gesagt, gefährliche Frage, aber
ja, ist fies. Wahrscheinlich, wenn man mit Lewandowski spielen würde, der dann irgendwie jeden Ball perfekt verarbeiten kann oder sowas, das ist natürlich wahrscheinlich nochmal... Ja. Denke ich mal.
Also was auf jeden Fall alle Gäste, die wir hier hatten von deinen Kollegen gesagt haben, wenn man gefragt hat, wer so der beste Buffer ist in der Mannschaft, es fiel eigentlich immer dein Name, so, der auf jeden Fall zu höherem bestimmt ist, so, also für die erste Liga und eigentlich da seinen Platz hat. Also das war auf jeden Fall immer so und ja, um die
Frage. Jetzt beantwortet ihr meine Frage, ne?
Ja, es ist auch eine miese Frage, Kai.
Ich muss aber sagen, ich meine, wenn du irgendwie in der 8. Liga spielst, natürlich sieht man da scheiße aus, wenn du geile Pässe spielst, aber wenn du irgendwie bei Real Madrid spielst, dann wird es höchstwahrscheinlich irgendwie die Spieler noch besser sein und noch mehr Spielverständnis haben.
Also nur Bobby Wood, der...
Ja, also, ja. Aber tatsächlich haben wir noch eine Frage. Hast du die auf den...
Jetzt lass den da aber ganz fair aus der Nummer kommen, ne?
Ja, ganz stark. Ja. Nein, das ist fies auf jeden Fall, aber ja. Ich finde zum Beispiel, die Connection von mir zu Bakker hat sich mit der Zeit jetzt sehr, sehr gut entwickelt. Wir sprechen auch sehr viel und ja, wie soll ich sagen... Da hat sich auch was aufgebaut über die Zeit. Er versteht mich mehr. Ich versuche seine Schnelligkeit, so gut es geht, dann auch einzusetzen. Und er weiß, okay, wenn ich den Ball dann auf dem rechten oder linken Fuß habe und ich habe ein bisschen Platz, dann weiß er, dass er tief gehen muss und dass der Ball dann auch von mir gespielt wird. Und ich glaube, solche Dinge, die entstehen dann auch, wenn du halt länger mit einem zusammenspielst und eben nicht, wenn jedes Jahr vielleicht ein neuer Trainer oder 10, 15 neue Spieler da sind. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch immer mehr und deswegen freue ich mich auch sehr, dass Bakker wieder dabei ist.
Gibt es da einen Unterschied auch, ob mit zwei Spitzen oder eher mit den Außen? Also magst du es jetzt zum Beispiel lieber, wenn ihr mit zwei Spitzen spielen würdet, hättest du da mehr Optionen für deine Pässe oder fast weniger?
Schwer zu sagen. Ich glaube, es liegt dann auch einfach am Spielertypen. Geht der eher tief oder will er eher den Ball in den Fuß? So kommen deine Pässe oder was auch immer mehr zum Vorschein. Also wenn einer immer entgegenkommt und du spielst in den Fuß, dann ist der Pass halt auch nichts Besonderes letztendlich so. Und wenn du einen immer anspielst, der tief geht und der steht dann vorm Tor, dann ist das halt ein guter Ball. So, ne?
Also, und letzter Haken dazu, tiefstehende Mannschaft versus pressende Mannschaft. Also wo fühlst du dich da wohler? Sind die Pässe nicht fast leichter, wenn der Gegner presst und aufgerückt ist?
Auch beides geil eigentlich. Also ja. Tiefstehend ist natürlich eine Challenge dann. Das siehst du eigentlich dieses Wochenende bei den Bayern.
Die man auch geil lösen kann, ne? Ja,
die man geil lösen kann, aber die ist auch manchmal, wo es manchmal auch nicht klappt. Und das ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dann die ganze Zeit aufs Tor spielst und die kriegen einen Konter und steht es 0-1.
Aber ist da der Fokus dir zu sehr auch manchmal auf dich? Ich habe so das Gefühl, dass die Fans dann auch fast immer erwarten, wann kommt denn jetzt, Sonny hat noch gar keinen Unterschiedspass gespielt. Die Lösung kann ja nicht sein, dass du in jedem Spiel einen Unterschiedspass spielst, ne? Also da müssen
ja
auch mal andere.
Können wir uns ja genauso hinterfragen. Ich meine, du hast ja Gott sei Dank nicht unsere Folgen gehört, aber
richtig.
Bist ja häufig bei uns auch Thema.
Deswegen so. finde ich die Frage so interessant, ob du sagst, das ist jedes Mal in deiner Verantwortung oder.
Natürlich stehe ich auch irgendwo da in den Positionen und das macht mich vielleicht auch aus, das weiß ich auch, das will ich auch, weil das eben meine Art ist vom Fußball und ich auch Bock drauf habe. Aber klar, weiß ich auch, wenn dann mal ein Ball schief geht oder so, dann gibt es halt auch wieder die Ersten, die rummeckern. Aber ja, das musst du halt ausblenden. Und wenn dann einer kommt, dann feiern sie sich halt wieder alle. Also
ja, das ist unser Podcast quasi.
Ja, das von daher schon. Musst du halt schon mutig sein, die Verantwortung übernehmen und an deine Stärken glauben. Und wenn es halt mal schief geht, dann geht es halt schief. Was soll ich machen? Ich mache es ja nicht mit Absicht.
Nee, ja, absolut.
Bockt ja auch der Spielstil. Wir haben in die Richtung noch eine Frage, eine andere Frage bekommen, und zwar von Stübi, dass er der Stadionsprecher und auch ein Gründungsmitglied unseres Podcasts, jetzt kann er natürlich nicht mehr aktuell mit uns machen, er will ja nicht gegen seinen Arbeitgeber pöbeln sozusagen in manchen Folgen, aber deswegen hat er uns noch eine Frage gestellt, und zwar, ja, wir hören einfach mal rein.
Ja, okay, dann ist meine Frage, was wäre seine Traum-Fünfer-Mannschaft für so ein kleines Mini-Turnier im Training?
Also es geht ja auch ein bisschen in die Richtung, ne, mit welchen fünf kann man,
oder Fußball.
Vier kann man, versteht man sich vielleicht spielerisch gut, mit den fünf Leuten gehen
wir. Gute Frage, habe ich noch nie gestellt bekommen.
Den Rest der Welt.
Das ist so Pisspot, weißt du, Pisspot, und genau, wen will das jetzt? Fünf,
die ja, ersten wieder.
Und morgen kriege ich da ein paar Kommentare.
Ja, genau. Damit muss man natürlich leben.
Ja, zuallererst Leibe. Ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Auf und neben dem Platz. Backer würde ich auch dazu nehmen, damit die Connection weiter wächst. besser wird. Torwart brauchen wir wahrscheinlich auch, oder?
Ja, Torwart.
Da geht natürlich nichts über Ferro.
Absolut.
Den kannst du dann auch im Feld spielen lassen.
Ja.
Wie viel haben wir dann? Vier schon. Ja, einer noch,
ja,
oder?
Ja, so einen kleinen Brecher.
Dann brauchen wir noch, ja, Ludo brauchen wir auch noch.
Der ist schon stark, ne?
Einer meiner Lieblingsspieler, ja.
Kleiner Pitbull.
Ja, das ist echt krass.
Der hat aber echt einen guten Sprung gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Super jung auch. Und dem drücken wir auch immer den einen oder anderen Spruch und Kommentar, weil der braucht das auch. Und ja, also Ludo ist da echt... top, ja.
Ich finde sowieso, so von außen hat man das Gefühl, dass sowieso eine ganz gute Chemie in der Mannschaft steckt. So. Also das irgendwie, es war nicht immer so, also gar nicht mal zu der Zeit unbedingt, wo du da warst, aber grundsätzlich so beim HSV gab es schon andere Zeiten, wo du das Gefühl hattest, ist jetzt irgendwie kein Team, aber klar sind dann jetzt auch so Sachen vom Media Day, die irgendwie gut zusammengeschnitten sind, so. Aber grundsätzlich hat man schon das Gefühl, dass die Mannschaft gut funktioniert und dass da eine gute Harmonie
auf jeden Fall herrscht. Ist natürlich auch entscheidend, sage ich mal, dass du länger dann noch zusammenspielst mit dem einen oder anderen. Und ja.
Das ist schon, Kai geht jetzt hier gerade, muss los. Das ist schon, du würdest sagen, das ist schon ein bisschen entscheidender. Ich sag mal, lieber ein, zwei Jahre in der Konstellation zusammenspielen, als man hat jetzt auf einer Position vielleicht einen, der ein bisschen individuell besser ist, sozusagen. Also man verpflichtet jetzt jemanden neu, der ist vielleicht ein Müh besser, so einen ganz kleinen Tick als der vorherige Spieler, aber man ist halt nicht eingespielt, da schlägt die Eingespieltheit, würdest du sagen, dann schon, besonders in der zweiten Liga vielleicht dann.
Genau, sieht man ja, glaube ich, auch an den Mannschaften, die oben mitspielen oder aufgestiegen sind in den letzten Jahren, die dann schon, klar kannst du jetzt sagen, letztes Jahr Schalke, die dann schon nochmal irgendwie einige Spiele dazu bekommen haben und es direkt geschafft haben. Bei Werder weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es da so genau war, aber keine Ahnung, nimmst mal Bochum oder Fürth. Das waren ja Mannschaften, die über Jahre schon zusammengespielt haben. Und das spielt dann, glaube ich, schon eine Rolle.
Ich finde, man hat es jetzt gegen Nürnberg auch schon wieder gemerkt. Backer kommt rein und es war wieder ordentlich Dampf und man hat das Gefühl, alle haben sich so ein bisschen gefreut. Ey, alles klar, ey, den können wir blind schicken und er läuft so und er zieht sein Ding durch. Klar. Und dann hast du jetzt auf der anderen Seite noch mit Dompe jemanden, der irgendwie das gleiche Pendant hat und vielleicht technisch noch ein Ticken besser ist als Backer. So, aber das machte schon Spaß. So. Das hat mir gut gefallen.
Sehr gut. Du kennst dich anscheinend auch mit nicht nur mit den Spielern beim HSV aus, sondern auch mit den anderen Spielern außerhalb des HSV. Und da haben wir auch noch eine kleine Sprachnachricht dazu bekommen. Und zwar von Leibold. Also Muchel drückt sie einfach mal ab.
Männer, wie sieht's aus? Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr nehmt meinen Kompaniero nicht zu hart ans Mike. Und stellt dir nicht zu viel unangenehme Fragen. Deswegen habe ich eine unangenehme für ihn und für euch. Wir zocken immer, Achtung Schleichwerbung, gemeinsam Kickbase. Sonny und ich, letztes Jahr waren ein paar aus der Mannschaft dabei. Da hat Sonny das Ding gezogen und hat sich 3,99 € verdient. Und dieses Jahr hinkt er ein bisschen hinterher. Jetzt Sonny, meine Frage an dich, was hast du mit den 12 € gemacht?
Hast du dir ein paar neue Raketen rausgelassen oder wie letztes Mal mal wieder neue Gummistiefel von Balenciaga bestellt? Klär die Jungs mal auf. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ach, der Junge. Ist viel drin in der Frage. Ja, was sagst du zu ihm?
Ja, zuallererst, Leib ist ein super Typ. Verstehen uns da wirklich sehr, sehr gut. Auf dem Platz natürlich auch, aber außerhalb auch. Und spielen jetzt schon die vierte Saison zusammen und es passt einfach ganz gut. Labern beide viel Scheiße. Ja,
perfekt.
Und ja, lachen viel zusammen und von daher, ja, macht schon Spaß.
Aber stark, was er für einen Jugendsprech drauf hat, ne? Also so mit Ziehen und ey, also Wahnsinn. So redet meine Tochter, also stark, dass er da so.
Bodenlos hätte noch gefehlt. Aber Kickbase, also das ist für alle, die es nicht kennen, also ich habe es selbst noch nie gespielt, war eher immer der Comunio-Spieler, muss ich sagen, früher.
Ähnlich, glaube ich.
Ähnlich. Und Kickbase, aber halt auch so ein Spiel, wo auch die Werte unter anderem ja auch noch eine Rolle spielen. Also sprich, da stellt man sich sein Team zusammen. In der ersten Liga
spielt genau. Ihr das sozusagen? Mittlerweile gibt es auch zweite Liga.
In der ersten Liga, gut, ist natürlich noch viel interessanter. Absolut.
Hat man dann ein bestimmtes Budget, wo man sich dann die Mannschaft zusammenstellt oder genau. Muss man sich die einkaufen über den genau. Transfermarkt, wenn die frei werden?
Beides.
Ah, okay, also beides.
Man kriegt eine Mannschaft zugelost und hat dann zusätzlich, glaube ich, 100 oder 150 Millionen und
okay.
Davon musst du halt dein Team zusammenkaufen, aber es sind halt noch andere Mitbewerber
im Rennen. Okay.
Und wer halt mehr bietet, kriegt dann die Spieler. Aber du musst halt gucken, dass du nicht im Minus bist, weil sonst gibt es keine Punkte am Spieltag.
Okay. Was sind so die Spieler, wo du sagst, so mit denen, auf die setze ich diesen Preis-Leistung relativ günstig vielleicht, aber die sind unterbewertet vielleicht?
Ah, schwierig. Also letztes Jahr haben mich natürlich Gnabry und Sané gerettet. Dann hatte ich noch in der Abwehr Schlotterbeck, Lienhardt, Davis dann irgendwann. Also das sind natürlich schon Waffen.
Absolut.
Und viele haben natürlich dann auf Lewandowski geboten. Und ich habe eher gedacht, okay, wer füttert ihn? Und habe dann alles auf die gesetzt, auf die Jungs. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Glück. Einen Kunku hatte ich auch noch. Also die Mannschaft war nicht so verkehrt. Und dieses Jahr machen sie es halt alle mir nach. Und ja, ich musste das ein oder andere Mal den Kürzeren ziehen bei den Transfers. Aber ja, Leibe hat jetzt oder steht jetzt gerade auf Platz 1.
Deswegen, ja, deswegen hat er ja eine große Klappe.
Ist wie bei uns immer, wir haben so ein Kick-Tipp-Spiel, sozusagen eine Runde mit den ganzen Zuhörern, wo dann auch irgendwie 500 Leute mitspielen und hier wird natürlich auch intern...
das zocken wir auch mittlerweile.
Ja, da wird natürlich auch immer derjenige, spricht's an, der dann am Spieltag performt hat.
So, was ist eigentlich mit Kick-Tipp? Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, dann weiß jeder schon alles klar. Der hat auf jeden Fall die meisten Punkte geholt.
Ja, der hat gerade ein paar Punkte abgeräumt. Also solche Kleinigkeiten sind natürlich immer herrlich.
Apropos Leibe, wir haben eine Frage noch reinbekommen. Jetzt muss ich sie einmal suchen, weil Leibe hatte ja gesagt, wenn es bei ihm mit dem Fußball nichts wert, dann macht er einen Friseursalon auf. Und Mike Hamburg fragt, jeden Spieltag frische Seiten, wie oft die Woche geht Sonny zum Friseur?
keine Ahnung, ich brauche das irgendwie und gehe eigentlich jede Woche oder alle.
Hast du da deinen Stammfriseur, wo du hingehst?
Genau. Ja, muss ehrlich dazu sagen, meine Frau hat das auch oft gemacht. Hm? Nur seitdem die Kleine dann auf der Welt ist, dann wird es weniger. Und,
Okay, also einmal die Woche, Mike.
Seiten
auf Null.
Ja, ist gut, ist wichtig. Das machen viele tatsächlich. Also, das ist ein kleines Ritual. Ja, Leibe macht es ja bestimmt auch.
Ne? Ja, klar.
Das ist ja.
Safe.
Wenn einer, dann er. Ne? Herrlich. Finn Bö fragt, wer ist der beste Freistoßschütze beim HSV?
Ich muss ehrlich sagen, wir haben dieses Jahr viele Jungs, die schießen können.
Ja.
Mario hat eine Art und Weise, die geil aussieht und wo die Bälle auch super kommen. Hat ja auch einen richtig geil versenkt letztes Jahr.
Aber auch erst einen.
So viele kriegen wir leider auch nicht, muss man auch sagen. Und Miro hat auch einen super Fuß, das weiß er selbst noch nicht, sage ich ihm immer, du hast so einen guten linken Fuß. Leib hat auch einen super linken Fuß und deswegen haben wir halt viele Mitbewerber, würde ich mal sagen. Ist jetzt schwer zu sagen, wäre jetzt zu arrogant, wenn ich sage, ich habe den Besten, aber ich glaube, ich habe von uns die meisten reingemacht bisher in der Karriere.
Rein vom Papier her.
Aber Mario hat ja noch ein bisschen Zeit, der ist noch ein bisschen jünger.
Aber ist auch eine Maschine, ne? Mario, also Wahnsinn.
Ja, super. Super Junge auch, gute Einstellung, gute Mentalität. Immer am Arbeiten auch. Also sehr, sehr gut. Mhm. Ja.
das ist ja tatsächlich eine Sache, die man fast manchmal, wenn man bei allen Kritiken irgendwie vergisst seine Werte, hat mir schon drüber gesprochen, aber ich habe es mir nochmal angeschaut, die sind ja immer wirklich absolut top, ne? Also ich meine, Saison 19-20, als du zu uns gekommen bist, auch erstmal 33 Einsätze, also von deiner Verletzungsanfälligkeit vorher ist nichts mehr zu spüren, was natürlich top ist, und da 11 Tore und 7 Vorlagen, wenn man den Pokal noch mitzählt, sind es glaube ich 12 irgendwie gewesen, zumindest aus Transfermarkt, ne? Wenn es hier nicht stimmt, dann kannst du intervenieren. Eine Saison später mit 9 Toren, 8 Vorlagen und dann letzte Saison 9 Tore, 16 Vorlagen. Die Saison hast du auch schon wieder 2 Vorlagen, noch 0 Tore, aber es gab auch noch nicht so viele Freistöße.
also Chip Elber.
Ja, absolut. Das ist top. Was setzt du dir so richtig auch so Ziele sozusagen irgendwie so, irgendwie, oder ist ein Tor ungefähr so viel wert wie eine Vorlage? Guckt man da so ein bisschen drauf oder sagt man einfach so, okay, ich versuche jetzt irgendwie mein Bestes?
Spannende Frage. Setzt man sich Ziele als Beruf? Also wir kennen es ja so aus unseren Berufen, so gibt es Ziele, die du dir setzt irgendwie. Macht ihr sowas auch oder hast du sowas, wo du sagst so, also klar, verletzungsfrei bleiben, klar, so, aber...
Das steht an erster Stelle, ja, gerade bei mir. Sollte bei jedem so sein, natürlich.
Ja.
Aber ja, ich will das immer toppen, würde ich mal sagen. Also klar, wirst du danach auch irgendwie bewertet oder gemessen irgendwo, aber ich selbst bin eh mein größter Kritiker und sag nach jedem Spiel, okay, da hätte ich ein Tor machen müssen oder 2 Vorlagen geben müssen, wenn ich da sauberer spiele oder schneller denke. Mhm. Und deswegen, ich versuche da schon, mir persönliche Ziele zu setzen, und das mache ich auch, ja.
Wie du gerade sagst, du bist selbst dein größter Kritiker, habe ich manchmal auch das Gefühl, wenn Bielefeld hatte ich irgendwie, fällt mir gerade so ein, bist du ausgewechselt worden, und ich hatte das Gefühl, du warst sauer darüber, dass du ausgewechselt worden bist, weil du irgendwie das Gefühl hast, ey, da geht noch was, ich kann hier noch mehr zeigen, und wärst dann rausgenommen. So. Und dann ich draußen als Fan auf der Tribüne denke, geil, die Einstellung stimmt, der ist sauer, dass er raus muss, weil eigentlich will er noch Gas geben. So. Und das zeigt ja eigentlich, dass du mit dir selbst dann in dem Moment nicht hundertprozentig zufrieden bist und da mehr gehen würde und ja.
Gibt nichts hinzuzufügen.
Ja, aber also du bist ja dann auch ein Spieler, der zeigt das dann ja auch, oder man sieht es dir dann auch an. So, ich glaube, es gibt vielleicht andere, die fressen das in sich rein oder schmoren dann auf der Bank oder geben dann in der Presse irgendwie ein Interview, wo sie irgendwas rauslassen. So. Aber dir sieht man das dann an, und ich mag das. Also ich finde das eher positiv, wenn man den Spielern irgendwie anmerkt, dass sie auch mit ihrer Leistung oder mit dem, was sie gezeigt haben, in dem Moment nicht hundertprozentig zufrieden waren und irgendwie oder das Gefühl hatten, sie könnten jetzt der Mannschaft noch helfen. So, ja, wie sieht der Trainer sowas? Ist der da? Ich meine, der ist ja ähnlich vom Typ her, ne?
Ja, kann man schon so sagen, ja. Auch sehr emotional.
Ja.
Und ja, wir sprechen da auch offen und ehrlich drüber, muss man so sagen. Und auch über die Situation haben wir gesprochen.
Ey, echt, ja? Okay.
Krass. Ja. Ja. Ja, und Tim Walter ist ja echt auch ein cooler Typ, so, ne, wo man. Oder mit ihm, also weil Muche ja schon meinte, ne, er ist ähnlich veranlagt, also im Spiel schlägt ja eigentlich völlig über die Stränge so vom Ding her, wenn man ihn beobachtet, so der flucht und ist völlig crazy drauf, aber ja eigentlich alles im Sinne irgendwie, okay, gewinn, gewinn, gewinn sozusagen.
Ich finde es immer noch bezeichnend, wenn ich den Podcast, den ich vom HSV gehört habe mit ihm, hört ihr sowas auch denn, wenn der Trainer im Podcast ist, um ihn noch besser zu verstehen, warum er jetzt so ist, wie er ist?
Weil da
hat er gesagt, oder es kam eine Sprachnachricht von seiner Frau, und es war irgendwie kurz vor Weihnachten, und dann kam die Nachricht von seiner Frau, und sie hat gesagt, lieber Tim, wenn du nach Hause kommst, dann habe ich einen Wunsch an dich. Und zwar, wenn wir Weihnachten Gesellschaftsspiele spielen, tu mir bitte den Gefallen und lass die Kinder auch mal gewinnen. Und das fand ich so bezeichnend, das fand wo ich da so, ey, krass, also der ist nicht nur bei der Mannschaft und als Trainer so, sondern auch zu Hause, der will immer gewinnen. Der ist einfach so in ihm drin, und das ist schon...
Auf jeden Fall, das überträgt er auch auf uns, ob es auch nur ein, für den ersten Moment einfach nur ein kleines Trainingsspiel ist, da versucht er uns auch zu sagen, dass jedes Spiel zählt, und im Endeffekt hat er auch vollkommen recht. Ja. Und das versucht er so auf uns zu übertragen, und ich glaube, es ist auch die richtige Einstellung, und genau so denke ich halt auch und bin da auch, ich kann auf gar keinen Fall verlieren, und bin dann so sauer, wenn ich einfach nur eine Ballhalteform verliere. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen.
Wie lange nimmst du so eine Niederlage mit nach Hause?
Eine normale jetzt vom Spiel?
Ja.
Ja, ich muss schon sagen, seitdem, das haben viele immer früher gesagt, das konnte ich mir nicht so vorstellen, aber seitdem meine Tochter da ist, ist das schon ein bisschen anders. Mhm. Klar, wenn wir jetzt ein Abendspiel haben und ich komme dann nach Hause, dann schläft sie natürlich, aber dann beschäftigt mich das schon länger, wenn es jetzt ein Mittagsspiel ist und ich dann mit ihr auf den Spielplatz noch gehe oder spazieren oder so, dann vergisst man das, ist jetzt gelogen, ja, aber man kommt auf andere Gedanken.
Lenkst du dich ab, ja.
Genau, und aber es beschäftigt mich schon, also auch wenn ich dann alleine bin oder am nächsten Tag zum Training fahre oder so und irgendwie dann haderst du ja oder überlegst, woran lag's und das ist schon nervig und ekelhaft, ja.
Was glaubst du so diese Saison, worauf kommt es an beim HSV, dass wir aufsteigen oder dass wir erfolgreich sind? Gibt es so, also ich sag mal so, ne, irgendwie manche arbeiten an der Konstanz oder irgendwie unbedingt Defensive oder wir müssen vorm Tor besser werden, was sind so die Punkte vielleicht, wo man sagt, so, wenn wir das irgendwie hinkriegen über diese ganze Saison, dann kann es was werden?
Ja, Spiele gewinnen. Was soll man sagen? Die eine Formel gibt es ja nicht. Ja. Also wir haben es in den letzten Jahren, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, mal gucken, wie es jetzt ist im nächsten Spiel, sondern du willst ja jedes Spiel gewinnen. Wenn du in der HSV in der zweiten Liga bist, dann willst du jedes Spiel gewinnen und so gehst du auch ins Spiel rein. Da gibt es gar keinen anderen Gedanken und ich glaube, eine wichtige Sache die Saison ist einfach, dass der größte Teil des Kaders einfach zusammengeblieben ist. Mhm. Ich glaube, das gab es in den vergangenen Jahren auch noch nicht so oft. Der Trainer ist der gleiche. Ich glaube, das ist auch sehr entscheidend, dass man sich nicht auf was Neues einstellen muss, sondern die Grundprinzipien sind klar. Jeder weiß, was verlangt wird. Mhm. Und eben auch sowas, wie ich schon angedeutet habe, mit Bakker zum Beispiel. Auch ich weiß dann, wie oder wann, oder Meffo weiß, wann ich den Ball haben will oder ob er ihn vielleicht auch mal blind spielen kann, weil er weiß, ich stehe da. Oder man lernt sich halt einfach besser kennen. Oder ich weiß, okay, Bobby geht immer auf den zweiten Pfosten, dann spiele ich ihn einfach da rein und hofft, er läuft da rein. Mhm. Oder er weiß, ich spiele ihn da rein. Das sind Sachen, die entstehen einfach nicht über 2 Wochen oder 3 Monate, sondern wenn du halt länger zusammenspielst. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so für mich mit der entscheidendste Punkt, dass wir als Mannschaft zusammengeblieben sind.
Umso glücklicher sind wir oder bin ich, dass das mit dem Wechsel in die USA nicht geklappt hat, weil jetzt bist du noch in der Mannschaft als Leistungsträger.
Und geil, wie du das jetzt sagst, ne?
Was?
In der Sommerpause haben wir noch gesagt, so, ja, okay, soll er gehen.
Ja, soll er gehen. Es war natürlich hinten raus, war so, okay.
Ja, wir waren geteilte Meinung hier auch im Podcast so. Was ist mit Sonny Kittel? Soll er bleiben oder ist es vielleicht der Zeitpunkt jetzt zu gehen und auf der Position jemanden neuen zu suchen? So, das ist natürlich klar, wir sehen das aus Fernsicht und diskutieren darüber. Natürlich immer auf eine andere Art und Weise, als die Presse das macht. So, klar, wir haben auch ein Medium und eine Reichweite mit unserem Podcast, aber wir sprechen da natürlich schon anders drüber. Aber ja, deswegen spannende Frage, wie war es mit den USA?
Ja, war
das überhaupt Thema oder ist das auch eine Sache, die in der Presse vielleicht komplett falsch rübergekommen ist?
Nein, es war schon Thema und ich habe es auch schon mal einmal, glaube ich, in einem Interview jetzt gesagt. Ich glaube, es wäre auch naiv gewesen, nicht drüber nachzudenken. Eben auch aufgrund, was wir schon anfangs angesprochen hatten, aufgrund meiner ganzen Verletzungshistorie und mit dem Hintergedanken oder mit dem Fakt, dass ich nur noch ein Jahr hier Vertrag habe und jetzt auch in einem Alter bin, wo man eben auf mehrere Dinge gucken muss. Klar, finanziell, aber auch wie lange wirst du nochmal oder wie lange kriegst du nochmal ein Angebot woanders oder eben auch hier. Und Fakt war, ich habe noch ein Jahr Vertrag und habe da ein lukratives Angebot gehabt. Und wie gesagt, es wäre naiv gewesen, wenn ich mir das nicht anhöre. Und deswegen habe ich das auch gemacht und mich damit beschäftigt, ganz einfach. Und natürlich muss man auch sagen, wie ihr oder viele andere in Hamburg, war man frustriert nach dem Relegationsspiel. Und man kriegt dann auch natürlich mit, wie irgendwie auf einzelne Personen dann gehackt wird. Und ich bin da auch nur ein Mensch und bin natürlich sehr emotional. Und es hat mich da natürlich schon beschäftigt und auch da hat man sich Gedanken gemacht. Aber
hast dich auch eine ganze Zeit lang mal rausgezogen, ne? Also Social Media zum Beispiel, glaube ich, bist du noch gar nicht so lange wieder aktiv.
Ja, genau.
So, und
Ja.
Ist das auch so ein Selbstschutz für dich sozusagen so, ich lasse die Sachen jetzt nicht so an mich ran und ich will bekommen, da will davon jetzt nichts mitbekommen, so ich schaue auf mich und
Es wäre ja gelogen, wenn man gar nichts mitbekommt. Man kriegt das dann über hier meinen Bruder oder Freunde mit oder keine Ahnung, selbst wenn du beim Bäcker stehst, auf einmal siehst du da irgendwie die Morgenpost und da steht dann irgendwie was auf der Titelseite oder keine Ahnung wo. Oder jemand spricht dich einfach drauf an im Supermarkt oder so. Man kommt gar nicht drum herum, aber ja, letztendlich bin ich auch dann froh gewesen, dass ich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass ich dann doch hier geblieben bin und freue mich einfach hier zu sein, weil ich habe es auch gesagt, ich habe mich hier und fühle mich hier brutal wohl, meine Tochter ist hier geboren und der Verein ist was Besonderes und ja, da muss man vielleicht auch das ein oder andere schlucken, aber trotz allem, wie gesagt, bin ich froh, hier zu sein.
Wie gesagt, wir auch und wir glauben auch, dass es, also was heißt wir glauben? Der HSV ist halt einfach ein geiler Verein und ich finde, dass auch in den letzten Jahren so viel Scheiße, wie auch passiert ist, trotzdem auch viel Rückendeckung von den Fans irgendwie immer gekommen ist und immer supported worden ist. Und ich glaube, es ist für jeden Spieler es ist einfach ein geiles Gefühl, im Volksparkstadion aufzulaufen und auswärts, ich meine, Berlin, klar, war scheiße, da in der Relegation rauszufliegen, aber in Berlin, das war Wahnsinn. War
krank, ja. Das war echt unfassbar und natürlich ein super Ergebnis. Mhm. Aber man, oder viele denken nur noch an das Rückspiel oder eben an das Endergebnis, was natürlich Fakt ist. Aber ja, das war auf jeden Fall ein Spiel, was lange in meinem Kopf bleiben wird, das Hinspiel in Berlin, ja.
Echt krass. Gibt es sonst ein Tor, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Also auf HSV-Seite, wo du sagst, so, das war so der Treffer, den werde ich nicht vergessen?
Ja, da kommen natürlich direkt die Chip-Elfmeter in den Kopf.
Ja, bei uns auch.
Das ist geil. Das ist echt geil. Muss man mal gemacht haben. Ja.
Aber ja, ich glaube, ich habe schon das ein oder andere schöne Tor gemacht und
ich kann mich gegen Fürth erinnern, wo du über den Torwart drüber gelupft hast. Das war
Vorlage
war
von Adrian Fein.
Ja.
Das war in der ersten Saison. Das war auch ein geiles Tor, zu Hause. Waren schon coole Tore.
Ja.
Aber jetzt so eins direkt, also direkt.
Aber gegen Nürnberg hast du gerne getroffen, grundsätzlich, ne? Ja. Ich glaube, gegen Nürnberg war auch nochmal so ein geiles Tor. Das müsste in Nürnberg gewesen.
Auch. Im ersten Spiel habe ich Freistoßtor gemacht.
Ja. Und irgendwo, ich weiß nicht, ob es gegen Nürnberg war, wo du auch von der Strafraumkante einmal angetäuscht hast und dann.
Es war Karlsruhe, in Karlsruhe.
In Karlsruhe war es, genau, das war ein geiles Tor, ja, fand ich auch gut.
Ja, das war auch in meinem Kopf gerade.
Ja.
So zwei, drei.
Ja? Ja. Doch, waren schöne Tore dabei, auf jeden Fall.
Ah, herrlich. Ja. Was meinst du in der Saison? Wie werden wir da stehen? Was wird deine persönliche Bilanz sein vielleicht, deine Wunschbilanz? Was wären die Überschriften, die du wünschen würdest und wo stehen wir mit dem HSV?
Ja, immer schwierig, ne? Wunsch ist ja klar, dass wir aufsteigen.
Ja.
Das ist der Wunsch von allen. Klar ist es langweilig, aber für mich ist einfach das Entscheidende, dass ich fit bin und so viel Spiele wie möglich mache. Und natürlich dann auch so viel dazu beitragen wie möglich. Ob es dann Tore oder Vorlagen sind, ist mir eigentlich egal, aber dass ich natürlich irgendwo auch meinen Stempel aufdrücke.
Ah, ich hab auf jeden Fall ein gutes Gefühl, gerade auch nach diesem Gespräch. Das finde ich immer nochmal krass, wie sehr man das denn doch, ja, wie anders man den Spieler denn sieht, wenn man ihn mal quasi persönlich kennengelernt hat, ne? Zumindest jetzt irgendwie so in der knappen Stunde, die es schon wieder fast ist, was ich gerade, wow, ziemlich lang. Aber nun gut, deswegen, ich bin absolut positiv überrascht und ich denke mal, das wird eine richtig, richtig coole Saison werden, vor allen Dingen auch, weil wir als Team, also wir sage ich, also ihr sozusagen, so zusammengeblieben sind. Also ich denke.
Ich schaue hier gerade nochmal so die Fragen durch. Es sind unheimlich viele Fragen gekommen und auch echt super viele. Also überhaupt keine negative, sondern echt so auch viele, die einfach nur mal Danke sagen, dass du bei uns geblieben bist und das
freut mich. Das haben wir wirklich so viele Leute gesagt, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst euch nicht bedanken. Ich freue mich auch hier zu sein und alles gut. Also
gibt es eigentlich, ich meine, rein theoretisch könntest du doch für Polen auch spielen, oder? Also
ja,
wenn jetzt
also es war auch intensiver mal schon oder das Verlangen von mir war auch, sage ich mal, schon mal mehr vor ein, zwei Jahren. Aber ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben, sage ich mal. Ist jetzt übertrieben, aber ich habe es dann auch irgendwann sein lassen, weil der Vereins- oder der Verbandspräsident dann auch mal irgendwie ein Interview gegeben hat, dass er ja, nur Polen in der Mannschaft haben möchte, die wirklich dort geboren sind. Ich habe eigentlich nur, glaube ich, einmal gesagt, dass ich mir es vorstellen kann und dass ich da Bock drauf hätte, aber wollte mich dann auch nicht mehr reinreden, weil es auch gar nicht meine Art ist. Wenn sie es wollen oder möchten, dann wissen sie es jetzt, dass ich oder dass meine ganze Familie aus Polen kommt.
Sprichst du Polnisch?
Ja. Also mit Mama, Oma, Opa spreche ich dann auch gemischt oder ab und zu nur Polnisch, wenn es kein anderer mitkriegen soll. aber ja, das Thema ist, glaube ich, jetzt auch, ich werde jetzt bald 30 oder.
Ja, weiß nicht, wenn jetzt. Aber nächstes Jahr nochmal in der ersten Liga sich nochmal so zeigen, dass sie nicht um dich rumkommen.
Ja, ich würde nicht Nein sagen, ja, klar. Ne? Aber wie gesagt, ich will mich da auch nicht mehr positionieren oder reinreden. Also ich glaube, die wissen es jetzt und ja, wenn dann jemand kommt, dann ist gut und wenn nicht, dann nicht.
So, jetzt hier noch so richtige Qualitätsfragen. Ja, Leon Schulz, okay. Warum hängen deine Bänder immer aus der Hose? Ist das bewusst? Ist mir noch nie aufgefallen.
Worauf die Leute achten.
Ja, das ist krass, oder?
Also ich glaube, jeder hat so seinen Tick oder sein Ritual irgendwie.
Aber dann ist es ja doch bewusst. Also machst du es bewusst?
Ja, auf jeden Fall. Ich lasse sie draußen, ja. Weiß nicht warum. Ich habe es irgendwann mal gemacht und seitdem mache ich das.
Keine Ahnung. Ist mir auch noch nie aufgefallen, aber es ist ja lustig, dass du es bewusst machst.
Und genauso wie ich die Stutzen über meine Knie ziehe, weil ich sage, keine Ahnung, so mit...
Sehen die Beine länger aus.
Nee, aber... Aufgrund meiner Knieverletzung denke ich, okay, dann ist da so ein Schutz drüber, auch wenn das gar nichts bringt, aber es ist so eine Sache, die du einfach in deinem Kopf hast. Oder
hast du noch andere, außer die beiden? noch irgendwie?
Ja, irgendwann bin ich dann nur, wenn ich den Trainingsplatz oder das Spielfeld dann betrete, egal in welchem Stadion, springe ich immer mit dem rechten Bein rein. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch immer.
Das ist auch was man sich als kleines Kind wahrscheinlich so mal abguckt, ne, wenn man irgendwie da
ja,
ist.
Irgendwie
jeder Ahnung. Springt rein und macht irgendwelche Kreuze.
Oder manche ziehen zuerst den rechten Schuh an den linken, dann den linken. So. Das habe ich jetzt nicht, aber man hat schon so seine Abläufe vorm Spiel.
Du lässt nur die Bänder raus, ist natürlich viel besser.
Ja, das ist gut sowas.
Sieht cool aus.
Ja, aber hast du irgendeinen besonderen Torjubel? Oder hast du deiner Tochter
ein Tor gewidmet? Ich habe mal das mit dem Herzen gemacht letztes Jahr. Dann kam, glaube ich, irgendwann mal der Finger mit mal leise sein.
Ja?
Aber nee, eigentlich nicht. Also ich bin doch, glaube ich, gibt mir auch nicht so viel. Mhm. Bevor ich da irgendwelche Buchstaben zeige oder sowas wie der ein oder andere. Das ist nicht meine Art.
Ja, ich fand's unheimlich viele Fragen noch immer. Ich scroll sie ja durch. Hast du ein Vorbild gehabt als Kind? Ein fußballerisches Vorbild?
Ja, also ich habe mir schon viel so von, als dann YouTube so richtig anfing, es war ja vor ungefähr so einer Zeit, als ich dann so, keine Ahnung, 15, 16 war und man sich damit auch beschäftigt hat, dann habe ich viele Videos von Iniesta oder Cristiano Ronaldo angeguckt und
schaut sich mein Sohn, der ist jetzt gerade 4, er wollte jetzt unbedingt ein Ronaldo-Trikot haben, weil er sich auf YouTube tatsächlich auch immer diese Ronaldo-Videos anschaut und kann diese spanischen Kommentatoren schon mitsprechen.
Das ist echt krass.
Ronaldo!
Das ist auch geil, ja. Also so, das hat einen auch irgendwo motiviert und das fand ich damals richtig geil. Ronaldinho, das war natürlich die Phase gerade so von den ganzen Jungs. Und jetzt eigentlich bin ich schon so ein großer Fan von Kevin De Bruyne. Von der Art und Weise. Ist echt geil. Und da schaue ich mir auch eigentlich jetzt noch viele Videos an, um ehrlich zu sein.
Für mich ein total unterschätzter Spieler. Ich finde den auch so geil, De Bruyne. Und ich finde, er ist aber einer, der nie so im Fokus steht wie so ein Mbappé oder Ronaldo oder wie sie alle heißen.
Ja, man sieht wenig Kinder am Strand mit De Bruyne-Trikots. Also ja, wie du meinst, eher Neymar, Mbappé. Ronaldo, Messi früher so ein bisschen.
Dabei ist das einfach so ein geiler Fußballer.
Absolute Weltklasse. Ja. Ja, unglaublich. Also in der Konstanz. Und der hat ja echt
Gesamtpaket alles. Halt.
Ja, ist richtig krass. Warst du mal eher so Team Messi oder eher Team Ronaldo?
Ja, echt schwer, ne? Ja. Also Ronaldo aufgrund der Arbeitseinstellung, würde ich sagen, ist, glaube ich, gibt es kein besseres Vorbild im Fußballbereich.
Du arbeitest auch immer, ne? Irgendwie, ich habe gehört, erster, der kommt, letzter, der geht so ein bisschen. Natürlich aufgrund der Verletzung, viel Prävention und so weiter und so fort.
Ja, ich versuche schon sehr viel und hart an mir zu arbeiten. Und ja, habe ich schon eigentlich mit jung oder mit 16, 17 schon so gemacht. Damals vielleicht zu viel und da nicht so große Aufsicht wie jetzt, wie jetzt viele Jungen dann begleitet werden. Damals gab es noch nicht so viele im Staff, die dann gesagt haben, okay, mach das und das oder pass auf.
Also so falsch trainiert, das ist eher so...
Wahrscheinlich, ja, dass ich vielleicht zu viel gemacht habe, aber...
zu viel Brust und Bizeps.
Nur Trizeps. nee, also ich versuche schon immer an mir zu arbeiten und das ist auch so meine Einstellung und Mentalität, dass ich einfach, auch wenn ich jetzt schon 29 bin, fühle ich mich nicht so zum einen und ich will einfach jeden Tag besser werden und deswegen gucke ich auch so viel Fußball wie möglich und gucke mir von allen Spielern irgendwie was ab oder von den Spielern, die mir am meisten gefallen oder auf meiner Position spielen und versuche natürlich auch an meinem Körper zu arbeiten weiterhin.
Ah, geil.
So, ja, schönes Vertrag läuft aus.
Ach so, ja,
letzte schön. Frage. Wenn der HSV fragen würde, wäre auf jeden Fall eine Option, über die du nachdenken würdest, oder?
Absolut, klar. Ja. Ich habe es jetzt schon im Podcast auch gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier in der Stadt und auch im Verein.
Bock dann ja auch nächstes Jahr erste Liga zu spielen mit dem HSV.
Absolut. Also,
nice try.
ja, wir werden gucken, was passiert. Das ist jetzt nicht in meinem Kopf jeden Tag. Ja, ich versuche einfach meine Leistung zu bringen, mich einzubringen in die Mannschaft und ja, dann wird man sehen, was der Verein plant oder sich vorstellt und ja, wie es dann weitergeht.
Ah, ich habe doch noch eine Frage. Weil das ist dieses Jahr ja besonders und zwar haben wir dieses Jahr eine derbe lange Winterpause. Habe ich mich gefragt, ist das für euch Spieler, ist das oder könntest du dir vorstellen, dass das hinderlich ist oder dass das eher von Vorteil ist, dass man nochmal so viel Zeit hat, um sich nochmal mehr einzuspielen, weil ich glaube, wir haben relativ wenig Nationalspieler, die irgendwie unterwegs sein werden. So, Sommerpause war jetzt ziemlich kurz, dafür haben wir eine lange Winterpause.
Ja, zum einen ist natürlich, ja, wird es Neuland sein, weil man das nicht so kennt, zu der Phase so lange Pause zu haben. Ich bin auch gespannt, wie wir
das. Sind glaube ich 2,5 Monate fast, ne?
Ja, ja. Bin auch gespannt, wie wir das dann oder wie das der Verein oder das Team dann plant. Bin ich auch gespannt. Natürlich auch irgendwo cool oder gut, dass du vielleicht mal ein paar Wochen zu der Phase frei hast. Dann kannst du natürlich Zeit mit der Familie verbringen. Aber ich denke dann auch schon wieder, okay, so lange kann ich nicht raus sein. Ich muss dann, wie machen wir das? Man muss ja irgendwas machen. Wir kriegen natürlich auch Trainingspläne und so weiter wahrscheinlich mit alles. Aber ja, es wird interessant sein. Ja. Aber man hat viel Zeit, trotzdem an sich zu arbeiten oder auch an der Taktik dann oder an was auch immer.
Werden so eine Trainingspläne eigentlich kontrolliert? Also wird sowas, ist da jemand, der zu Hause sitzt und sich anguckt, oh, ey, Sonny, heute war ja gar nicht so viel laufen, wie er sollte?
Ja, das wird schon kontrolliert. Klar kannst du auch deinen Bruder laufen lassen, das würde ja theoretisch auch gehen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, da wäre jeder dumm, weil er sich selbst verarscht.
Aber grundsätzlich, sowas wird schon irgendwie kontrolliert. Und
es wird schon kontrolliert, klar. Ja.
Und kannst du mit Auge trainieren? Weißt du, was das heißt?
Also, weiß ich, was das heißt. Nee, weil ich, wie gesagt, ich kann nicht verlieren. Ne?
Ja.
Und ich denke dann auch oft bei so Einheiten, die vielleicht ja, weniger Bock machen oder die, es kommt eigentlich selten vor, denke ich, was würde zum Beispiel mein Bruder oder viele andere tun, wenn sie jetzt hier die Chance hätten zu trainieren? Das wäre einfach respektlos denen gegenüber. Die würden, keine Ahnung, die würden alles tun, um einmal auf dem Trainingsplatz zu stehen und einmal mittrainieren zu dürfen oder einmal die Klamotten tragen zu dürfen. Und denen gegenüber, denke ich dann, kannst du nicht einfach sagen, das ist scheiße oder was machen wir hier oder warum Training oder warum laufen wir oder warum ist das kacke oder so. Klar bist du immer mal wieder frustriert oder so, wenn irgendwas nicht läuft, auch im Training oder so. Aber diese Grundeinstellung oder diese Basis, die habe ich gar nicht.
Pierre-Michel Lasogga hatte, das war von ihm so eine Sache, die er bei uns im Podcast sagte, dass er Aaron Hunt beneidet hat. Der konnte nämlich auf den Platz gehen und konnte mit Auge trainieren. Es sah immer noch aus, als wenn er voll mittrainiert hat, hat aber nur Halbgas gegeben. So. Und das sagt er, das war für ihn so eine Sache, die...
Hat er bewundert.
Hat er bewundert.
Klar nimmst du dich vielleicht das eine oder mal irgendwo mal raus oder so, aber grundsätzlich...
Ah, cool.
Was für eine schöne Reise. Ich hoffe, sie ist natürlich lange noch nicht vorbei bei dir in Hamburg. Und am Ende der Saison sehen wir vielleicht so eine kleine Überschrift: Kittel führt den HSV wieder zurück in die erste Liga.
Und dann nach Europa, ne?
Ja, dann vielleicht auch DFB-Pokal, wenn man weiß nicht, was dieses Jahr passiert. Also wir sind frohen Mutes, wünschen dir alles Gute. In erster Linie natürlich verletzungsfrei, dass du auch die 34 Spiele plus X machen kannst. Das ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, das Allerwichtigste. Ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, so wie du mit 4 schweren Verletzungen, dann ist das jetzt schon mal alles ein Erfolg. Und hoffen, dass du weiter die super Statistiken hast und ja, dass wir eigentlich aufsteigen am Ende des Jahres. Nicht mehr, nicht weniger. Also vielen Dank, dass du da warst und ja, bis bald.
Nur der HSV. Nur der HSV.
Ciao. Ciao. Ciao.